Hey, schön, hast du den Weg zum Sacht-Ewig-Sein-Podcast gefunden. Mein Name ist Sarah Kunz und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über die 13. AHV-Rente reden. Ich glaube, du hast länger nichts mehr von mir gehört. Das tut mir leid. Also zuerst mal sorry an dieser Stelle, aber ich bin doch ein bisschen Sachen am Umstrukturieren und darum habe ich beschlossen, dass ich eine längere Pause mache, aber es kommt wieder. Es ist nicht so, dass nie mehr etwas von mir wird kommen. Aber genau, ich tue gewisse Sachen ändern und werde dann so ein bisschen mit einem neueren Konzept daherkommen. Nichtsdestotrotz habe ich es sehr, sehr wichtig erachtet, über die nächste Abstimmung mit dir zu reden. Und ich werde höchstwahrscheinlich nächste Woche auch über die Rente-Initiative eine Folge machen. Genau, aber heute geht es um die 13. AHV-Rente. Sehr ein emotionales Thema, wie ich finde. Das hast du sicher auch schon bereits mitbekommen. Und ich finde, dass die Initiative extrem zur Generationenspaltung beiträgt. Also ich würde definitiv sagen, dass die Spaltung schon länger vorhanden ist. Sie ist sicher einfach durch die Debatte mittlerweile noch mehr sichtbar. Ich würde sagen, dass es konkret um die Babyboomer-Generation geht, die zum Teil schon in der Pension ist oder demnächst in Pension kommt. Ich finde die Ausdrücke sowieso mega spannend. Die haben jetzt so ein bisschen aufgrund von dieser Podcast-Folge mit diesen ganzen Generationenbetitlungen oder Schubladisierungen auseinandergesetzt. Ich glaube, ich gehöre der Generation Y an. Ich bin 1986 geboren und mir gehört aber vor allem eben so ein bisschen vor der Babyboomer-Generation. Und weil die halt noch in Rente kommen. Und man hört auch sehr viel von Generation X. Und ich werde in dieser Debatte sicher noch mal auf diese Generation zu sprechen kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, durch das, dass ich nie Zeitung lese, nie irgendwie, also ich lasse auch kaum Radio, gibt es vielleicht noch eher mal, wenn ich keine Lust habe, Podcasts zu hören im Auto oder ein Hörbuch oder Musik zu hören, kann das mal sein, dass ich Radio höre und dann bekommt man natürlich auch dort gewisse Informationen mit. Aber ich bin da nicht so up to date mit diesen Schubladisierungen von den verschiedenen Generationen, die aus meiner Sicht hat, auch zur Spaltung beitragen. Genau, die 13. AHV-Rente. Ich finde es gar nicht so einfach anzufangen, über das Thema zu reden. Ich glaube, es haben alle mitbekommen, was Befürworter von dieser Initiative möchten bezwecken. Da geht es ja darum, dass man einen Ausgleich kann schaffen, weil die Lebenshaltungskosten extrem zugenommen haben und einfach viele Rentner von dem betroffen sind und ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können oder irgendwie mal etwas mit ihren Grosskindern unternehmen können. Und die Gegner von dieser Initiative sagen, dass es finanziell nicht tragbar ist, dass die Initiative rund 4,1 Milliarden wird kosten. Und wir haben jetzt eigentlich mit der 11. AHV-Revision, also wo man das Referenzalter angepasst hat von den Frauen und die Mehrwertsteuer erhöht hat, hat man die AHV können sichern bis ins Jahr 2030. Aber von dort an wird die AHV wieder ein Problem haben. Und erst recht, wenn man eine 13. AHV-Rente anfängt zu zahlen. Das ist mal so ein bisschen das, was die Befürworter und Gegner sagen. Die Bundesrat sagt Nein zu dieser Initiative. Und ich glaube, dort ist schon der erste Punkt, der mit Emotionen verbunden ist, weil ich schon von vielen gelesen habe in den sozialen Medien, dass wenn der Bundesrat Nein sagt, dann muss man immer das Gegenteil stimmen. Und es ist wirklich aber nicht ganz einfach, weil ich möchte eigentlich heute wirklich so ein bisschen über das Emotionale reden und gewisse Fakten einbringen, die aber auch immer mit Emotionen verbunden sind. Und ich habe einfach wirklich das Gefühl, dass die Reform die Spaltung extrem vorantreibt, weil es wird natürlich diskutiert. Und ich finde es vor allem schwierig, dass nicht gesagt wird oder nicht klar kann gesagt werden vom Parlament, wie die 13. AHV-Rente finanziert wird. Und ich bin der Meinung, dass man keine Reform annehmen kann, die nicht klar definiert wird, wie so eine Rente finanziert wird oder allgemein irgendetwas finanziert wird. Dann ist aus meiner Sicht eine Reform noch nicht genügend ausgereift, dass jetzt auch die Altersarmut zielführend könnte bekämpft werden. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Tropfen auf einen heissen Stein, weil mehr Rente bedeutet natürlich auch wieder mehr Steuern zahlen. Dort wird ein Teil weggehen. Es wird mit grosser Wahrscheinlichkeit, das ist das, was wir so ein bisschen wissen, die Mehrwertsteuer um nochmal 1% erhöht und dass natürlich die Erwerbstätigen über die AHV-Beiträge höhere Beiträge werden müssen leisten, um die 13. AHV-Rente können zu finanzieren. Aber das wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht alles sein. Und das ist eben nachher der Punkt, wo das Parlament entscheidet, was sonst noch alles muss angepasst werden. Du hast sicher auch schon davon gehört, dass also ich habe ja auch schon im Podcast darüber geredet, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht beschlossen hat, dass es nicht fair ist, dass die Witwe nicht auch eine lebenslängliche Witwerrente zu gut haben. Und darum will man dort sicher eine Anpassung machen. Und die Anpassung hat natürlich zur Folge, dass man weniger Witwe- und Witwerrente wird müssen zahlen. Also kann man dort sicher auch ein bisschen Einsparungen machen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die Erziehungsgutschriften gestrichen werden könnten. Die Erziehungsgutschriften sind mit der 10. AHV-Revision eingeführt worden, im 1997. Also alle heutigen Rentner, ausser sie sind vielleicht 95 aufwärts, haben von diesen Erziehungsgutschriften können profitieren. Und das ist eigentlich, also die Gutschriften, ich habe auch schon eine Podcast-Folge über das gemacht, ich weiß nicht, welches Nummer, aber die Erziehungsgutschriften, die Familien eigentlich ein fiktives Einkommen schenken in AHV und damit sie dort so einen Ausgleich haben, wenn sie eben weniger verdienen und zu den Kindern schauen, das ist 16 Jahre lang, also bis das jüngste Kind 16 ist, hast du 2 Kinder, die 5 Jahre Altersunterschied haben, hast 21 Jahre Erziehungsgutschriften zu gut. Und dann gibt es ja noch Betreuungsgutschriften, die aber nicht kumulierbar sind. Also wenn du Erziehungsgutschriften beziehst und gleichzeitig noch deine Mami oder deine Eltern betreust oder pflegst, dann kannst du keine Betreuungsgutschriften geltend machen. Und die Betreuungsgutschriften müssen jährlich bei der kantonalen Ausgleichskasse gemeldet und somit überprüft werden. Genau. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Erziehungsgutschriften irgendwann gestrichen werden könnten, weil halt im Vergleich, und dann wird es eben schon so ein bisschen emotional, im Vergleich zu früher, arbeiten heute sehr, sehr viele Mütter, also ich würde behaupten, eine Mehrheit. Ich kann es jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, aber jetzt in meinem Umfeld kenne ich, glaube ich, zwei Familien, wo die Mami daheim ist und zu den Kindern schaut. Und alle anderen Mütter, die arbeiten, oder nein, es ist nur noch eine Familie. Alle anderen Familien arbeiten, sind beide Eltern berufstätig, wovon die Mutter immer noch die ist, die weniger hochprozentig arbeitet. Und ich finde, das ist ein riesiges Privileg, das eben die Babyboomer-Generation hatte, dass sie in ihrer Zeit ihre Kinder hatten, wo es in den meisten Fällen finanzierbar war, zu dem Stand dann, also dass sie die Lebenshaltungskosten decken konnten. Aber natürlich jetzt Einbussen haben, dass Frauen teilweise nach der Heirat gar nicht mehr arbeiten gehen. Oder irgendwann, vielleicht nach 16, 20 Jahren, wieder in einem kleinen Pensum eingestiegen sind. Und alles ist so schnelllebig. Also wenn du 20 Jahre lang nicht mehr erwerbstätig bist, ja, dann ist es nicht so, dass du gehst und sagst, ja, ich möchte jetzt gerne 80'000-90'000 Franken Einkommen. Sondern du fährst irgendwann an und findest vielleicht Teilzeit mässig etwas, wo vielleicht nicht einmal pensionskassenpflichtig bist und das fehlt dir natürlich alles im Alter. Das ist klar. Und heute müssen die Mamis arbeiten, weil einfach ein Lohn nicht reicht. Wenn du alleinerziehend bist, musst du sowieso arbeiten. Du gibst dein Kind in die Fremdbetreuung. Ob das jeder immer cool findet, ist eine zweite Frage. Zudem ist die Finanzierung der Kinderbetreuung in vielen Fällen einfach auch sehr teuer. Auch wenn es subventioniert ist, ist es ein Beitrag, den man muss, können zahlen muss. Und einfach dort wirklich manchmal so ein das Gefühl, dass gar nicht gesehen wird von den heutigen Pensionierten, was sie aber eigentlich auch für Vorteile genossen haben von eben Reformen, die gemacht wurden, wie jetzt eben im 97 die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, die man reingenommen hat, oder im Jahr 2000 das Ehegattensplitting, das natürlich auch die Frauen dort besser gestellt hat. Oder bei einer Trennung sind ja eigentlich immer die Kinder Müttern zugesprochen worden. Sie haben zum Teil hohe Alimentenzahlungen bekommen. Und also ich finde es total fair, dass das heute nicht mehr so ist. Aber das hat natürlich auch viele Nachteile geschaffen mit der geteilten Obhut, die heute immer mehr am Kommen ist. Obwohl, bevor man sich getrennt hat, vorwiegend Mamis, die sie gesehen, die auf Karriere verzichtet haben, weniger verdient haben, weniger in die Sozialversicherungen eingezahlt haben und so weiter und so fort. Also man kann die Zeiten nie miteinander vergleichen. Wenn man aber von davon vergleichen machen, was in dieser Debatte sehr extrem gesehen bei den heutigen Pensionierten, weil es sehr oft heisst, sie haben es verdient, sie haben gearbeitet und darum haben sie jetzt in 13. AHV-Rente verdient. Oder man fängt an, Vermischungen machen mit dem Asylwesen. Obwohl in der Hochkonjunktur in den 60er, 70er Jahren extrem viele Menschen in der Schweiz arbeiten, um überhaupt das Land aufzubauen. Und wenn man das so als Argument bringt, dann sagt man, es ist auch kein Problem, wenn sie arbeiten. Aber überhaupt irgendwie zu bewerten, wer es verdient hat und wer es nicht verdient hat. Also ich finde mich halt nicht immer einfach nur das Gute haben. Es hat alles immer eine Kehrseite. Und vor allem finde ich einfach, leben wir in einem Land, wo wir praktisch keine Naturkatastrophen haben. Ich glaube, letztes Jahr hat es im Tessin mal wieder. Ist es auch im Tessin gewesen? Jetzt bin ich gerade. Oder ist es auch im Kanton Wallis gewesen? Jetzt weiss ich es gar nicht mehr, aber es hat irgendeinen Erdrutsch gegeben. Da ist ein Dorf, glaube ich, von dem betroffen gewesen und mehrere Familien haben die Häuser müssen verloren, können nie mehr zurück, haben ihr Hab und Gut verloren und so weiter und so fort. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendwie mit einem AKW irgendetwas ist und die müssen wir einfach alle auswandern, irgendwo her, in ein anderes Land. Und dann sind wir auch froh, wenn wir aufgenommen werden. Und wir wissen nicht, wie es in diesem Land wäre, dort Asyl zu suchen, wie schnell dass wir arbeiten könnten. Das sind ja alles Sachen. Ich glaube nicht, dass die Menschen grundsätzlich, die hierher kommen, einfach denken, ich will nie arbeiten und ich führe jetzt einfach mal ein chilliges Leben in der Schweiz und nütze die Schweiz ein bisschen aus und so weiter und so fort. Sondern überhaupt eine Arbeitsbewilligung bekommen, das dauert, das braucht Zeit und so. Es hat jetzt auch den Film «Tag in Solothurn». Der Film hat sogar, glaube ich, auch durch einen Preis gewonnen. Es ist eben genau ums Asylwesen gegangen. Und dort hat man eben mal die Kehrseite gesehen. Ich habe den Film selber leider keine Zeit gehabt, ihn noch zu schauen. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, ihn noch zu schauen. Aber ich glaube nicht, dass es einfach ist für viele Menschen, die Asyl suchen, ihre Heimat zu verlassen, ihre gewohnte Umgebung, ihre Familien, die Essenskultur und so weiter und so fort. Das ist alles mit Emotionen verbunden und ich finde es mega schlimm, dass man irgendwie das so als Argument braucht, dass irgendwie so und so viel ins Ausland, Milliarden werden ins Ausland zahlt, aber für unsere Leute hat kein Geld und so weiter und so fort. Und einfach Sachen miteinander vermischt werden, die null miteinander zu tun haben. Und jetzt habe ich jetzt schnell den Faden verloren. Ich komme gerade wieder. Eben, also ich finde es echt extrem krass. Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn man für sich selber Hilfe erwartet, aber anderen Menschen spielt überhaupt keine Rolle. Also ich finde sowieso, es gehört niemandem ein Land. Wir können alle froh sein, wenn wir in diesem Land geboren worden sind. Und andere Menschen können nichts dafür, wenn sie irgendjemand anders geboren wurden. Es spielt auch keine Rolle, warum dass jemand Asyl sucht oder flüchtet oder auch wenn er einfach ein besseres Leben will, bessere Bildungsmöglichkeiten oder was auch immer. Das, also ich weiß auch nicht, ich glaube, wir hätten das alle genauso, wenn das bei uns im Land nicht so wäre. Und ich habe gestern ein sehr spannendes Gespräch geführt. Ich habe über den Mittag zwei, drei Sachen kaufen und dann habe ich gemerkt, ich habe viel zu tun, aber ich muss noch etwas essen, daheim muss ich etwas kochen, also komm, ich esse schnell etwas Kleines. Und dann bin ich so auf einen Platz zugesteuert und links von mir, also in dem Moment, wo ich noch gestanden bin, ist ein älteres Bärchen, gehe ich jetzt mal davon aus, vielleicht waren sie auch nur befreundet, wo ich so von dem, was ich gesehen habe, wie sie angelegt sind, sicher Leute sind, oder eben, es klingt blöd, sicher Leute sind, aber ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass sie vielleicht mehr auf eine 13. AHV-Rente angewiesen sind. Und rechts von mir sind vier Leute gehockt, und die hatten Markenkleider an und ich bin von dem ausgegangen, dass das Leute sind, die weniger auf die 13. AHV-Rente angewiesen sind. Dann bin ich dort in die Mitte gehockt, habe links und rechts beide Parteien begrüßt und denen, die dann rechts von mir gesessen sind, also von dem Pärchen, das ich als erstes erzählt habe, die sind ja dann rechts von mir gesessen, habe ich einen guten gewünscht und die anderen waren beim Kaffee. Und dann habe ich angefangen zu essen und so und irgendwann habe ich von denen links gehört, dass sie gesagt haben, ja, es war schön, haben wir hier noch so ein bisschen über Politik reden. Und dann habe ich gemacht, Moment, da würde ich gerne einhängen. Es würde mich mega wundern, was ihr über die Abstimmung denkt und warum. Weil ich nicht so viel in Kontakt bin mit Pensionierten. Und ich möchte gerne, weil ich es eben nicht kann, mit ihnen über das reden, wenn das für sie okay ist. Und sie, ja, sicher und so. Das finden sie super, dass Jüngere sich für das interessieren. Und ich hatte aber hauptsächlich, es waren zwei Ehepärchen gewesen, und ich habe hauptsächlich mit den Männern geredet. Die Frauen haben eigentlich nichts gesagt. Manchmal haben sie die Männer so ein bisschen gezügelt und nein, das kannst du jetzt nicht sagen und so, will sie dann nicht mehr mit dir reden und so. Und es war aber ein Gespräch, das mega auf Augenhöhe, also mega respektvoll, auch wenn wir komplett unterschiedlicher Meinung waren, beziehungsweise unterschiedliche Argumente hervorgebracht. Aber ich habe super gefunden, dass sie mir wirklich zugelassen haben. Ich habe ihnen zugelassen. Und da sind eben genau so Argumente gekommen. Jetzt komme ich eben mit der Generation X. So bin ich eigentlich überhaupt darauf gekommen, hier ein bisschen näher nachzuforschen, dass sie eben gesagt haben, dass Generation X gar nicht mehr 100% arbeiten will, aber 100% Lohn und so, das ginge gar nicht. Und darum sind ja auch klar, dass sie auch bei der Erhöhung des Rentenalters werden ja stimmen. Das wird ja aber höchstwahrscheinlich nicht durchkommen, aber es ginge gar nicht. Sie haben noch gearbeitet und Zeugs und Sachen. Und da sind wir auf das Thema gekommen, ob sie darauf angewiesen sind. Und sie sind nicht darauf angewiesen, aber trotzdem nehmen sie natürlich eine 13. AHV-Rente mit Handkuss. Ist klar. Und sie finden auch, dass sie es ja auch mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer mitfinanzieren. Und dann habe ich gesagt, also ich glaube, dass Familien mit Kind zum Beispiel oder allgemein Erwerbstätige, die mit dem Auto unterwegs sind und so weiter, sicher mehr mit der Mehrwertsteuer konfrontiert werden, wie der Altersrentner. Und das haben sie dann bestätigt. Und dann haben sie gesagt, ja, also jetzt hat es ja noch einen Vaterschaftsurlaub gegeben, das haben wir auch alles mitfinanziert. Aber am Anfang hat der eine von beiden Herren gesagt, wir haben natürlich zuerst höflich gefragt, ob sie überhaupt schon pensioniert sind und dass ich eben niemandem möchte zu nahe treten. Und dann haben sie gesagt, ja, sicher, schon 20 Jahre. Und haben dann eben nachher zu einem späteren Zeitpunkt gesagt, dass sie auch den Vaterschaftsurlaub mitfinanziert haben. Oder sie haben zum Beispiel auch nicht von einem Mutterschaftsurlaub können profitieren. Das ist ja erst im 2005 eingeführt worden. Jetzt muss man aber sagen, die EO-Beiträge, also über die EO, über die Erwerbsersatzordnung, wird der Mutterschaftsurlaub finanziert und dort zahlt man 0,45% Beiträge. Und das hat man mit der Einführung des Vaterschaftsurlaubs auf 0,5% erhöht. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Betrag verschwindend klein ist. Und sie haben auch gesagt, dass sie auch die Erwerbstätigen einen 13. Monatslohn bekommen. Warum bekommen denn nicht die Rentner auch einen 13. Monatslohn in diesem Sinn? Und dann habe ich gesagt, dass die AHV-Beiträge auf dem Jahreseinkommen gezahlt wird oder berechnet wird. Also dass auch die Altersrente irgendwann abhängig wird von dem, was man eben aus Jahreseinkommen hat. 44 Jahre im besten Fall, weil nur wenn man 44 Jahre Beiträge zahlt hat und keine Lücken hat, wird man irgendwann die Möglichkeit haben, auf eine maximale AHV-Rente, die Stand heute 2450 Franken ist. Also darum ist es ein haltloses Argument, aus meiner Sicht einen 13. Monatslohn in dieser Debatte anzuführen. Und ich sehe einfach, also für mich ist eigentlich wirklich das Argument, dass einfach die Finanzierung nicht klar ist und Generationensolidarität und auf dem ist die AHV aufgebaut, nicht mehr gegeben ist. Ich kann es nicht so verstehen, warum die heutigen Erwerbstätigen bis 67, 70 oder was auch immer arbeiten sollten. Man sagt zwar, dass die Lebenserwartung immer steigt, von dem bin ich persönlich zum Beispiel noch nicht so überzeugt. Handys, die ganzen Strahlungen, 5G, Nahrungsmittel, die immer weniger nahrhaft sind, und so weiter. Man weiss nicht, wo das in ein paar Jahren anführt. Man weiss nicht, ob gewisse Krankheiten zunehmen und eben das Durchschnittsalter oder die Lebenserwartung dann gleich nicht wieder sinkt und so weiter. Und warum sollte es nicht jeder Mensch verdient haben, mit spätestens 65 in die Rente zu gehen? Darum finde ich es so ein bisschen speziell, wenn man selber mit 65 in die Rente kommen konnte oder wenn man es finanzieren konnte, sogar auch ändern. Aber wir warten von den anderen, dass sie länger arbeiten. Das verstehe ich null. Ich selber könnte jetzt nicht, wenn ich mit 65 in die Rente gehe, von den Jüngeren erwarten, nur damit sie mir eine 13. AHV-Rente zahlen, dass sie länger arbeiten müssen, weil die heutigen Pensionierten haben ja die Lebenserwartung, die im Moment festgelegt ist. Und die ist schon seit Jahrzehnten praktisch so. Also das hat irgendwie vor 20, 30 Jahren hat das immer wie mehr angefangen, zunehmen. Es hat gewisse Reformen gegeben, die abgescheitert sind, wo man dort irgendetwas wollte schrübeln. Darum ist es jetzt eigentlich Jahre gegangen, bis nachher die 11. AHV-Revision gemacht werden konnte. Da ist eben seit dem 97 nie mehr etwas passiert. Und ja, darum finde ich das Ganze sehr, sehr ein emotionales Thema. Ich bin absolut der Meinung, dass die Menschen, die kaum über die Runde hineinkommen, dass man dort etwas machen muss. Aber diese Reform ist viel zu wenig ausgereift, sondern wir sollten eben echt zusammenhalten, die Jungen und die Älteren, und gemeinsam nach einer Lösung suchen, die für beide Parteien oder für alle Generationen, auch unsere Kinder, also unser Sohn, der jetzt der 3 wird, wenn ich denke, dass der bis 80 muss arbeiten muss, nur weil er vielleicht bis 100 lebt, nur damit er mir eine Rente zahlen kann, dann finde ich das völlig nicht okay. Auch wenn die AHV im Umlageverfahren funktioniert, ist es eben viel, viel komplexer, weil man ja die ganzen Berechnungen müsste können. Und dann würde man wissen, dass man eben viel, viel weniger einzahlt, als man überkommt. Oder auch das Argument, dass irgendwelche, ja, ich nenne es jetzt Eliten oder Reiche oder Gutverdiener, 4'000-5'000 Franken mehr AHV zahlen, obwohl sie selber nie von dem Gebrauch machen können, hat wirklich das Gefühl, dass das die kratzt, ob sie jetzt 4'000 Stutz mehr AHV-Beiträge zahlen. Die machen sich nicht einmal die Gedanken. Und das ist sehr ein grosses Problem. Also entweder zahlen sie AHV-Beiträge oder sonst zahlen sie halt Steuern. Aber ich glaube, die verschwenden nicht eine Sekunde einen Gedanken über das, weil es einfach auch sehr, sehr viel mit einem Mangeldenken zu tun hat, was wir hier haben. Also ich glaube, die meisten Menschen vor der Bevölkerung, die haben entweder ein Mangeldenken oder ein Schuldendenken. Und ich glaube, das führt zwangsläufig nicht zu einem guten Ergebnis, sondern man müsste eigentlich das Mangeldenken umprogrammieren und dort anfangen, dass man eben den wohlhabenden Leuten den Wohlstand auch gönnen kann. Also ich weiss auch nicht, ich hatte nie das Denken, dass ich irgendjemandem irgendetwas nicht gönnen kann. Und ich war selber auch schon in Situationen, in denen ich wenig Geld hatte und so weiter und so fort. Aber man kommt nicht aus dem raus, wenn man nur immer an das Armutsdenken denkt. Dann bleibt man arm. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die Missgunst, das Mangeldenken gegenüber den anderen Menschen. Das ist Gift. Ich glaube, es gibt so ein Sprichwort oder irgendeine Metapher, die sagt, das Gift, das du den anderen Menschen wünschst, trinkst du eigentlich selber und vergiftest dich mit dem. Aber ich glaube einfach auch nicht, also meine Arbeit beruht ja eigentlich genau auf dem, dass ich Mammis, oder bis jetzt war es so, zur sozialen Sicherheit möchte verhelfen. Indem, dass sie mehr Wissen haben, werden sie auch nicht oder viel, viel weniger überhaupt von Armut betroffen sein. Und das ist das, was ich mir vorstelle oder was ich aus Weg sehe, um eben nicht von Altersarmut irgendwann betroffen zu sein. Weil ich glaube, viele Menschen, die heute von Altersarmut betroffen sind, die haben das Wissen gar nicht gehabt. Die haben sich eben nicht mit 30, 40 darum bemüht, zu wissen, wie viel Rente bekomme ich, wie sieht es aktuell für mich aus, was muss ich ändern oder was kann ich ändern, damit ich eben irgendwann von meiner Altersrente leben kann. Die Inflation, die hat es immer gegeben, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Und ich glaube auch nicht, dass man alles immer, also auch wenn alle alles gewusst hätten, wie das System funktioniert, würde es immer noch Menschen geben, die irgendwann von Armut betroffen sind. Sein, weil einfach nicht jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten hat. Und das darf man nicht unterschätzen. Auch wenn man immer sagt, jeder kann alles erreichen, und man muss nur daran glauben und man muss einfach alles dafür machen und man muss einfach nur ganz viel arbeiten und so weiter und so fort. Ich glaube nicht hundertprozentig an das, dass das wirklich auf alle Menschen zutrifft. Es wird immer arm und reich geben, auf eine Art und Weise. Aber wir hatten bis jetzt einen Mittelstand. Und dieser Mittelstand wird immer mehr wegbrechen. Und die Reform und auch weitere Reformen, die dieses Jahr zur Abstimmung kommen, aber da werden wir zu gegebener Zeit darüber reden. Ich finde es immer so spannend, wie lange das vorher so in der Politik oder vor allem von den Medien eben schon über so Themen diskutiert wird und irgendwann kommt plötzlich gibt's eine Abstimmung über das. Aber es ist wirklich so ein kleines Konzept, steht der Tropfen hüllt den Stein. Und wie mehr, dass man sich eben über die Medien, über gewisse Themen informiert, macht man sich ein Bild, bildet man sich eine Meinung. Und ich habe vor 10 Jahren oder so, also sporadisch, habe ich mich immer mal gleich wieder mit einer Zeitung auseinandersetzen, als ich die Ausbildung gemacht habe zur Sozialversicherungsfachfrau, damit man gleich irgendwie nichts verpasst und immer so ein bisschen weiss, was wird eigentlich diskutiert. Und ich habe einfach gemerkt, wie schlecht es mir geht, nachdem ich die Zeitung gelesen habe, wie ich eine negative Last auf mir habe, wo einfach so viel Negatives berichtet wird. Und es eben nicht eine positive Zeitung gibt, nachdem ich die Zeitung gelesen habe, muss sagen, wow, jetzt fühle ich mich richtig beflügelt, jetzt wird es ein super schöner, toller Tag, ich fühle mich bestärkt, ich kann etwas auf dieser Welt und für das Land bewegen oder irgend so, sondern man denkt, okay, scheiße das, okay, da hat der das gemacht, da hat der Ausländer das gemacht, dort ist das Problem, dort sind die Probleme, die müssen bewältigt werden und so. Und das Negative, das drückt einem so ab, dass man merkt eben auch manchmal, darum will ich gewisse Sachen ändern in dem, was ich mache, weil es gleich noch immer durch einen Kampf verfordern. Es ist eine Ungerechtigkeit und versuche, meinen Beitrag dazu zu leisten, etwas in dem innen zu ändern. Aber es fordert wirklich manchmal extrem viel Energie. Und genau. Und trotzdem, ja, liebe ich es. Es ist einfach so. Ich möchte etwas Positives in die Welt bringen und Aufklärung leisten, so dass es möglichst jeder versteht. Und genau. So, ich glaube, das war mein Beitrag. Ich weiß gar nicht, sind wir schon bei 35 Minuten wieder. Zu diesem Thema, zur 13. AHV-Rente. Letztendlich stimmt das, was für dich stimmt. Übernimm Verantwortung, egal ob du ein Ja oder ein Nein turnen lässt. Es ist besser, wenn du abstimmen gehst, als wenn du gar nicht abstimmen gehst. Denk nicht, oh ja, die Tendenz ist jetzt in diese Richtung gekommen, dann muss ich sowieso nicht abstimmen, sondern es ist wichtig, dass du abstimmen gehst. Befass dich mit diesen Themen eingehend. Nicht nur über die Medien, sondern versuche einfach auch andere Informationsquellen zu nutzen. Und genau, statt Schuld zusprechen, wähl den Weg vor Verantwortung, weil das gibt die Möglichkeit vor Handlungsfähigkeit und auch lösungsorientiert zu denken. Weil letztendlich, also ich gehe ja davon aus, dass das angenommen wird, dass es nicht eine Mehrheit wird geben, die Nein stimmt. Und das ist für mich persönlich in dem Sinne eine Niederlage, weil ich habe das bis jetzt noch nie so offen kommuniziert, aber ich werde Nein stimmen, eben aufgrund vor allem der Finanzierung und für mich einfach die Reform nicht genug ausgereift ist. Und es geht überhaupt nicht darum, ob jetzt genug Geld in der AHV ist. Und es geht auch nicht um eine Angstmacherei, sondern es geht darum, dass es für mich in einem längeren Zeithorizont nicht finanzierbar ist, ohne dass man gewisse Hebel anhebt, dass man Sachen erhöhen muss, dass man mehr Abgaben leisten muss. Und das trifft eben halt aus meiner Sicht nicht alle, die es jetzt beziehen. Und die Schweiz, vielleicht das noch, ist im Sparmodus. Also ich glaube, das merkt man an jedem Ecke. Man hat gemerkt, natürlich, als man die DL-Reform eingeführt hat. Ich erwähne es immer wieder, die SP hat dort nicht das Referendum ergriffen. Es hat aus meiner Sicht gemacht werden müssen, weil als normaler Bürger ist es so schwierig, ein Referendum zu Stange zu bringen. Man braucht Hilfe von Grösseren. Und ich verstehe nicht, warum das die SP nicht gemacht hat. Ich finde es aber jetzt ganz, ganz speziell. Und darum glaube ich, das ist jetzt einfach eine Annahme, die ich treffe. Oder eine Behauptung, die ich aufstelle, dass die Politik miteinander gewisse Verhandlungen macht. Weil, ich weiß nicht, ob du, hast du von der rechten Seite, also von SVP oder von FDP, zur 13. AHV-Rente irgendein Plakat gesehen, wo Nein drauf gestanden ist oder nimm die Reform nicht an. Man merkt, also sie sind so ein auf den sozialen Medien unterwegs, aber man sieht eigentlich nur die Plakate der Befürworter und das ist für mich aber so ein Zeichen, dass gewisse Vereinbarungen vielleicht getroffen worden sind und man gesagt hat, schau, wir haben jetzt dort kein Referendum ergriffen, wo es um DL ging. Dafür macht ihr jetzt hier nicht grossartig etwas im Wahlkampf wegen der 13. AHV-Rente. Und ja, die Schweiz hat sehr, sehr viele Schulden angehäuft in der Corona-Krise. Gemäss meinen Recherchen waren das 22,7 Milliarden Franken. 22,7 Milliarden. Und die sollten abgebaut werden bis ins 2035. Jetzt hat man aber von dort an, wo man das beschlossen hat, noch keine Rappen können abbauen. Es haben mehrere Faktoren hier Einfluss gehabt. Und dementsprechend wird gespart werden. Und das ist einfach Fakt. Man wird dort, was möglich ist, sparen. Genau. So, das war mein Schlusswort. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Nochmal, geh abstimmen. Für mich ist es völlig okay, dass du das abstimmst, wo du dahin kannst, wo für dich stimmt, wo du auch in 5 oder 10 Jahren kannst dafür Verantwortung übernehmen. Und ich hoffe, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis gleich.